Es geht weiter auch für uns in unserer Predigtreihe über den Mose. Mose, einen der wichtigsten Mitarbeiter Gottes, durch den Gott in unserer Welt Geschichte geschrieben hat. Und das Thema heißt heute aber: Gott schreibt Geschichte mit dir. Auch wenn nicht jeder von uns so bedeutend ist wie ein Mose, können wir aus der Geschichte um Mose herauslesen, dass jeder Mensch bei Gott wichtig ist, sein Mitarbeiter werden kann und in die Geschichte eingeht, wenn auch nicht immer ein Buch darüber geschrieben wird. Die Bibel berichtet über geschichtliche Ereignisse und erzählt Geschichten über echte Menschen. Es sind keine Heldensagen, keine heiligen Legenden über Menschen, die die Welt gerettet haben. Es sind Geschichten über Menschen wie du und ich, die Gott in seine Mitarbeit ruft. Menschen, von denen auch ihre Fehler berichtet werden. Da, wo sie gescheitert sind, Schuld auf sich geladen haben. Menschen mit ihren Zweifeln und Sorgen und ihren eigenen Wegen. Und bevor Moses Geschichte beginnt, werden uns zwei andere Namen genannt, zwei andere Personen, 2. Mose 1, die namentlich erwähnt werden. Stefan hat das letzten Sonntag in seiner Predigt schon kurz angedeutet. Es geht um die Geschichte von Schifra und Pua. Kennt ihr die beiden? Die jetzt gelesen haben, die wissen ein bisschen besser Bescheid. Wir haben so einen Bibelleseplan mit ausgelegt, dass man selber auch noch mal in diese Geschichte aus dem 2. Buch Mose hineinliest. Und vieles, was drinsteht, können wir nicht erzählen. Und vieles, was da nicht drinsteht, würden wir gerne wissen. Und es ist wichtig, darüber auszutauschen und davon zu hören. Es geht also auch um Schifra und Pua. Zwei Namen von Frauen, die eben nicht so ganz so bekannt sind wie der Name Mose. Schifra und Pua waren zwei Hebammen, die extra namentlich erwähnt werden. Sie vertrauten Gott und werden zu zwei Mitarbeiterinnen Gottes, die in die Geschichte eingegangen sind. Der Pharao, der von Josef nichts mehr wusste, der keine Ahnung mehr hatte, dass ein Hebräer vor fast 400 Jahren das Volk der Ägypter in einer Hungersnot geholfen hatte, der Pharao sah nur noch, dass das Volk der Israeliten in seinem Ägypten immer größer wurde, immer mehr wurde. Wir gehört haben, so alles so gewimmelt hat nur vor diesen Israeliten. Und irgendwie wollte er sie gerne wieder klein halten. Zuerst versuchte der Pharao das durch Zwangsarbeit. Aber das hat nichts bewirkt. Deswegen überlegte er sich etwas Neues. Und der Pharao bestellt Schifra und Pua ein, die leitenden Hebammen in Ägypten. Er sagte ihnen, was sie zu tun hätten, gerade wenn sie von den Hebräern zu einer Geburt gerufen werden. Wenn sie merken, dass es sich um einen Jungen handelt, sollten sie ihn umbringen. Mädchen durften sie am Leben lassen. Schifra und Pua entscheiden sich, diesen Befehl des Pharao nicht zu befolgen und riskierten damit ihr Leben. Sie hatten größere Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott als vor dem Pharao. Und es steht geschrieben, dass Gott sie und ihre Familien gesegnet hat für das, was sie getan haben. Es heißt: Gott ließ es den Hebammen gut gehen, weil sie Ehrfurcht vor ihm hatten, und schenkte ihnen eine eigene Familie und Kinder und viele Nachkommen. Schiffra und Pua haben für ihre Familien Geschichte geschrieben, weil sie Gott gehorsamer waren als dem Pharao. Und sie haben auch für das Volk Gottes Geschichte geschrieben. Gott schreibt Geschichte mit jedem, der Gott vertraut und sich von ihm gebrauchen lässt. Und nun zu Moses Geschichte. Die ersten 40 Lebensjahre von Moses spielen sich in Ägypten ab. Mose wird zu einem Zeitpunkt geboren, der ungünstiger nicht hätte sein können. Denn für eine kurze Zeit versuchte der Pharao, das Problem, das er mit den Israeliten hatte, noch einmal anders zu lösen. Die Zwangsarbeit hatte nichts gebracht. Der Befehl an die Hebammen, die neugeborenen Jungs zu töten, stellte sich als nutzlos heraus. Also befahl der Pharao, grundsätzlich alle neugeborenen Jungen der Hebräer zu töten. Und diese Aufgabe hat er seinem ganzen Volk der Ägypter anvertraut. Jeder Ägypter durfte jeden neugeborenen Jungen aus dem Volk Israel in den Nil werfen, damit er ertrank. Wie lange dieses Gebot galt und befolgt wurde, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass auch dieses Gebot keine durchgreifenden Folgen für das Volk Israel hatte. Wahrscheinlich blieb auch das nicht lange in Kraft. Aber für Einzelne war es tragisch genug. Genau in diese Zeit von dem neuen Gebot wurde jetzt Mose geboren. Und es bestand die Gefahr, dass er entdeckt wurde von irgendeinem ägyptischen Nachbarn, den jemand in den Nil werfen würde. Seine Mutter schaffte es, ihn 3 Monate lang versteckt zu halten, bis sie keinen anderen Ausweg mehr sah, als ihn in einen Korb zu legen und dem Nil anzuvertrauen. Was nicht in diesem Kapitel in der Bibel steht, ist, wie schwer ihr das gefallen ist. Ob und wie sie gebetet hat, als sie das vorbereitet hat und getan hat. Aber ich bin überzeugt, dass sie das Kind auch dem lebendigen Gott anvertraut hat, damit er sich um das Kind kümmert. Wir lesen dann im 2. Buch Mose im 2. Kapitel ab dem Vers 5. Da kam die Tochter des Pharaos zum Nil, um ein Bad zu nehmen. Ihre Dienerinnen gingen währenddessen am Ufer auf und ab. Auf einmal entdeckte die Prinzessin den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin, um ihn zu holen. Als sie ihn öffnete, sah sie den Säugling. Er weinte. Und sie bekam Mitleid mit ihm. Das ist bestimmt eins von den Hebräerkindern, sagte sie. Das Wunder geschieht. Die Tochter des Pharao entdeckt den Korb und bekommt beim Anblick des weinenden Kindes Mitleid. Wir erfahren in diesem Kapitel aber auch, dass der Junge eine ältere Schwester hatte. Wahrscheinlich seine 7 Jahre ältere Schwester, die Mirjam hieß. Wie wir später im 2. Buch Mose noch erfahren werden. Von ihr lesen wir, die Schwester des Kindes beobachtete aus einiger Entfernung, was mit ihm, mit ihrem Bruder, geschehen würde. Und nachdem die Tochter vom Pharao den Korb mit dem Bruder geöffnet hatte, heißt es, die Schwester des Kindes ging auf die Prinzessin zu und fragte sie, soll ich bei den Hebräerinnen eine Frau suchen, die das Kind für dich stillen kann? Ja, tu das, erwiderte die Prinzessin. Das Mädchen lief los und holte die Mutter des Kindes. Sie holte ihre eigene Mutter. Warum Mirjam den Korb weiter beobachtet hat, erfahren wir nicht. Weder ob es ihre eigene Idee noch ob sie den Auftrag von ihrer Mutter hatte, als ältere Schwester noch etwas zu beobachten. Wir erfahren auch nicht, woran Mirjam erkannt hat, dass das Mitleid der Tochter des Pharaos sie dazu bringen würde, das Kind annehmen zu wollen. Wir können nur staunen über die Idee, die Mirjam hatte, und den Mut, die Tochter des Pharaos anzusprechen. Und wie geistesgegenwärtig sie spricht und was für eine geniale Lösung ihr eingefallen ist. So werden drei weitere Frauen erwähnt, durch die Gott Geschichte geschrieben hat. Die Mutter von Mose, die Schwester von Mose, die Prinzessin, die Tochter vom Pharao, die Mose adoptiert hat. Auch sie haben sich auf ihre Weise gebrauchen lassen, damit die Geschichte von Mose überhaupt erst losgehen kann, und haben damit auch Geschichte geschrieben. So wächst Mose mindestens die ersten drei Jahre seines Lebens in seinem Elternhaus auf, und die Mutter wird sogar dafür bezahlt, dass sie ihren eigenen Sohn stillt. Auch wenn sie weiß, dass sie jetzt nur noch rechtlich die Amme ist, die das Kind stillt, und sie das nur für die Tochter des Pharao macht, die das Kind adoptiert hat. Danach kam Mose an den Hof des Pharao, und es heißt im Neuen Testament: So erhielt Mose eine umfassende ägyptische Ausbildung und zeichnete sich durch seine Worte und Taten aus. Das können wir jetzt nicht im zweiten Buch Mose nachlesen. Wir erfahren diese Informationen aus der Rede des Stephanus, die uns in der Apostelgeschichte im Kapitel 7 überliefert ist. Und uns wird da etwas berichtet, was man in Israel über diese Zeit des Mose noch wusste, was jetzt nicht unbedingt im zweiten Buch Mose aufgeschrieben war. Und es steht dort in Apostelgeschichte 7, mit 40 Jahren fasste er, Mose, den Entschluss, sich nach seinen Brüdern und Schwestern, den Israeliten, umzusehen. Als er einmal sah, wie einer von ihnen ohne Grund misshandelt wurde, griff er ein. Er rächte den Unterdrückten und erschlug den Ägypter. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass Gott sie durch ihn retten wollte. Aber sie verstanden das nicht. So berichtet Stephanus. Die Israeliten verstanden es nicht, und sie wollten diesen Mose auch nicht als einen Anführer. Wer hat dich zu einem Obersten für uns gesetzt? Als er sich eingemischt hat, als zwei Israeliten sich nachher streiten. Und sagen dann in so einem Nebensatz: Oder willst du uns auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Das war auch nicht das, was Gott sich ausgedacht hatte für Mose, wenn er etwas mit ihm vorhatte. Es war nichts Gutes, was er getan hat. Und der Mord, den Mose begangen hat, blieb eben nicht verborgen, auch wenn er sich viel Mühe gegeben hatte, die Leiche des Ägypters, den er erschlagen hat, im Sand zu verscharren. Und eigentlich den Eindruck hatte, es hat niemand gesehen. Vierzig Jahre ist Mose zu diesem Zeitpunkt alt, und eigentlich scheint seine ganze Ausbildung nichts genützt zu haben. Denn er muss fliehen, weil ihm klar wird, wenn die das schon wissen, wer weiß das denn noch? Wenn das vor Pharao kommt, dass er einen Ägypter einfach umgebracht hat, verscharrt hat, dann kann es ihm an den Kragen gehen. Er weiß, dass er fliehen muss. Was bleibt da für eine Geschichte mit dem Mose? Mose ist der Mitarbeiter Gottes, aber wie soll das jetzt weitergehen? Mose muss fliehen, weil er versagt hat und schlechte eigene Wege eingegangen ist. Was hat Gott noch? Hat Gott noch etwas mit ihm vor? Kann er so einen Mitarbeiter noch brauchen oder mit ihm Geschichte schreiben? Soll er durch ihn später einmal sagen, du sollst nicht töten, einen Mörder? Die zweiten 40 Jahre im Leben von Mose spielen sich in Midian ab. Mose flieht nach Midian, wohl eine Gegend im Süden der Sinai-Halbinsel, und kann sich dort verstecken. Und nur ganz kurz werden diese nächsten 40 Jahre im Leben von Mose im zweiten Kapitel des zweiten Mosebuches beschrieben. Und es heißt da, als Mose in Midian ankam, machte er an einem Brunnen Rast. In Midian gab es einen Priester, der 7 Töchter hatte. Sie kamen zum Brunnen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkrinnen gefüllt hatten, kamen Hirten und drängten sie weg. Da stand Mose auf, nahm sie in Schutz und gab ihren Tieren zu trinken. Als die Mädchen nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er sie, warum seid ihr heute schon so früh zurück? Ein Ägypter hat uns vor den anderen Hirten in Schutz genommen, erzählten sie. Er hat sogar Wasser für uns geschöpft und die Schafe und Ziegen getränkt. Wo ist er? Fragte Reguel seine Töchter, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Ladet ihn ein, mit uns zu essen, er kann bei uns wohnen. Mose willigte ein, bei Reguel zu bleiben, und Reguel gab ihm seine Tochter Zipora zur Frau. Das sind die nächsten 40 Jahre. Mose bekommt mit seiner Frau 2 Söhne und kümmert sich in diesen nächsten 40 Jahren um die Schaf- und Ziegenhärten seines Schwiegervaters. Fragt man sich, ob er dafür so eine lange Ausbildung gebraucht hätte in Ägypten. Aber ohne es zu ahnen, lernt Mose dabei, als er die Schaf- und Ziegenherden seines Schwiegervaters hütet, die ganze Gegend gut kennen, durch die er das Volk Israel einmal führen wird. Wenn wir am nächsten Sonntag von der Berufung des Mose hören, dann ist er bereits 80 Jahre alt. Mose hat sicherlich längst nicht mehr daran gedacht, dass Gott mit ihm Geschichte schreiben will, dass er noch sein Mitarbeiter sein könnte, aber davon hören wir das nächste Mal mehr. Gott schreibt Geschichte mit dir. Nachdem wir den Anfang von Moses Geschichte gehört haben, stellt sich uns die Frage, gibt es das ideale Alter, damit Gott mit dir Geschichte schreibt? Das ideale Alter, um Mitarbeiter für Gott zu sein? Mit 7? Wie bei Mirjam? Mit 18 nach dem Schulabschluss oder mit 25 nach der Ausbildung? Mit 40 wie bei Mose im besten Alter, wenn man sagt, dass manche dann sogar gescheit sind. Mit 50, wenn die eigenen Kinder erwachsen sind. Mit dem Eintritt ins Rentenalter und man noch einmal durchstarten kann mit neuen Aktivitäten, die einem vielleicht mehr Spaß machen als das, was man bisher gemacht hatte. Mit 80 wie bei Mose. Und das Eigentliche erst beginnt, weil Gott den Startschuss dazu gibt. Es gibt in jedem Alter andere Aufgaben, bei denen unsere Mitarbeit gefragt ist. Gott schreibt mit uns Geschichte, solange wir leben. In jeder Alters- und Zeitspanne. Es stellt sich auch noch eine weitere Frage. Gibt es den idealen Beruf, um Mitarbeiter für Gott zu sein? Damit Gott mit uns Geschichte schreiben kann. Mose hat lange studieren dürfen. Hat nicht nur Lese- und Schreibkenntnisse erworben und sicherlich einige Sprachen gelernt. Er hat vieles in Ägypten gelernt und konnte sicherlich vieles auch später in seinem Leben davon anwenden. Mose hat die Wüste kennengelernt und hat als Hirte in der Wüste gearbeitet. Auch das hat ihm sehr geholfen für seine spätere Geschichte mit Gott und seinem Volk. Die Hebammen, die ich am Anfang erwähnt habe, haben ihren speziellen Beruf gelernt. Und Gott hat sie gebrauchen können, weil sie Ehrfurcht vor ihm hatte und sie ihm gehorsam waren. Miriam wurde schon mit dem, was sie mit 7 Jahren verstanden hatte und wusste, von Gott gebraucht, auf großartige Weise. Gott kann mit uns Geschichte schreiben, in jedem Alter und mit jedem Teil der Ausbildung, die wir schon bekommen haben, dem, was wir schon gelernt haben. Wir können und sollen uns von Gott gebrauchen lassen. Das Kapitel 2 im zweiten Buch Mose schließt mit diesen Worten. Viele Jahre später starb der Pharao. Doch die Israeliten mussten weiterhin Zwangsarbeit leisten. Sie stöhnten unter ihrer Last und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott und er hörte ihre Klagen. Da dachte er an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und nahm sich ihrer an. Wir müssen in Deutschland normalerweise keine Zwangsarbeit leisten, aber auch unsere Arbeit und Aufgaben im Beruf, im Haushalt, in der Familie lassen uns manchmal stöhnen. Wir dürfen und sollen unsere Klagen wie die Israeliten vor Gott bringen. Wir können sicher sein, er hört uns. Und Gott denkt an seine Verheißungen, er denkt an seine Menschen, seine Mitarbeiter. Das heißt im Psalm 115, der Herr denkt an uns und segnet uns. Und das kann bedeuten, dass er jemanden beruft, damit Gott seine Geschichte mit uns schreiben kann. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns nicht laufen lässt, dass du uns siehst, dass du uns hörst, dass du uns kennst, dass du weißt, was wir können und du weißt auch, wo du uns gebrauchen kannst. Du hast manches schon vorbereitet für uns und wir müssen es nur erkennen und bereit sein dafür, dir gehorsam sein in dem, was du schon vorbereitet hast. Hab herzlichen Dank, dass du uns dabei nicht allein lässt, sondern auch andere an die Seite stellst, mit denen wir zusammenarbeiten können. In unserer Gemeinde, in unseren Berufen, in unseren Familien. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen.